oh, 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 oh. Schon zwei längere Retreats habe ich bei der Isis Bianzano gemacht. Es hat mich fasziniert, wie sie ihren Vortrag die buddhistische Lehre mit alltagspraktischen psychologischen Tipps vermittelt hat. Darum wollte ich etwas mehr über ihren Weg erfahren. Die Isis hat in diesem Gespräch erzählt, wie sie zuerst in einem tibetischen Kloster und dann in einem Vipassana-Kurs in Indien von der Meditation überzeugt worden ist. Sie berichtet, wie sie dann, zurück in Europa, auch noch andere Richtungen verfolgt hat. Wir haben darüber geredet, wie man einen Lehrer findet und ob es überhaupt einen braucht. Richtige Effort und einfach Sila und das Konzept von Stagnation in der Praxis sind weitere Themen gewesen. Wie man mit inneren Stimmen oder verschiedenen Mitgliedern vom inneren Team umgeht, sind ebenso Thema von dem Gespräch gewesen, wie die Arbeit mit den drei Daseinsmerkmalen Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und Nicht-Selbst. Wir haben über einschneidende Erfahrungen und den möglichen Wert von Drogen, gemeint sind da Psychedelika, auf dem spirituellen Weg geredet. Zum Schluss sind wir über die Rolle von Achtsamkeit oder besser von rechter Achtsamkeit zur Bewältigung von gesellschaftlichen Problemen gekommen. Wieder mal eine rechte Bandbreite also. Bevor ich zum Interview komme, noch etwas in eigener Sache. Ich produziere den Podcast ja in meiner Freizeit. Er ist ein Herzensprojekt von mir. Ich verkaufe keine Dienstleistungen und schalte keine Werbung. Der Podcast soll für alle zugänglich sein. Falls du ihn einmalig oder regelmäßig unterstützen willst, findest du auf der Website www.meditationsszene.ch unter Spenden die notwendigen Angaben. Ich werde da nicht reich, sondern erhoffe mir so ein bisschen etwas an die Kosten für die Technik und vor allem für die Billette für die Fahrten zu den Gästen. Danke dir vielmals. Jetzt aber zu der Isis und der Folge mit dem Titel «Meditation und innere Stimme». Das ist Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Heute rede ich mit der Isis Bianzano. Ihre spirituelle Reise hat 1983 mit einem einmonatigen Kurs in einem tibetisch-buddhistischen Kloster in Nepal angefangen. Kurz darauf hat sie ein dreiwöchiges Vipassana-Retreat in Bodh Gaya in Indien besucht. Die Kurse haben ihre Begeisterung geweckt für die buddhistische Meditation, Praxis und Lehre. Sie hat dann in Europa, Asien und Amerika mit vielen Lehrerinnen und Lehrern in der Theravada und der tibetischen Mahayana-Tradition praktiziert. Beim Fred von Almen, der auch schon Gast in diesem Podcast war, hat sie dann eine 5-jährige Ausbildung zur Meditations- und Dharma-Lehrerin absolviert. Seit 2008 leitet sie Meditationsretreats und Kurs von unterschiedlicher Länge. Sie ist zudem im Stiftungsrat vom Meditationszentrum Beatenberg. Daneben ist sie in verschiedenen Bereichen von der sozialen Arbeit tätig. 20 Jahre als Innen- und Aussendozentin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften im Departement Soziale Arbeit. 2019 hat sie die 3-jährige Weiterbildung Somatic Experiencing, das ist ein körperorientierter Ansatz zur Lösung von traumatischem Stress, abgeschlossen. 2021 dann die 2-jährige Weiterbildung NARM, das steht für Neuroaffektives Beziehungsmodell. Isis, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch.
Ja, gerne, Lukas. Danke für die Einladung.
Die erste Frage ist vielleicht nicht so überraschend, aber es nimmt mich wunder. Wie bist du eigentlich zur Meditation und zum Buddhismus gekommen?
Ja, ich war schon sehr früh, schon im Alter vielleicht von 15, 16 Jahren, so auf Sinnsuche, habe mir überlegt, welcher Sinn in diesem Leben steckt, wie ich diesem Leben auch Sinn geben kann. Und es war klar, dass es nicht in Richtung berufliche Karriere geht, Familiengründung, Erfolg, Geld verdienen. Also das war von vornherein klar. Und dann habe ich den Sinn in politischer Aktivität gesucht. Anti-AKW-Bewegung war ja damals aktuell, war mehrere Jahre in der Frauenbewegung und habe dann gemerkt, dass mich immer wieder nicht so befriedigt hat. Vor allen Dingen die Resultate der Arbeit haben mich nicht so befriedigt. Ja, und es war ja schon damals, also schon in meiner frühen Jugend, war ja schon diese Bewegung nach Indien reisen und da den Sinn suchen. Und das hatte ich schon früh mitgekriegt und das hat mich doch auch interessiert und gelockt. Nachdem so die mehrere Möglichkeiten abgetastet worden sind, so im politisch-feministischen Bereich, ja gut, dann fahre ich da nach Indien und dann war diese erste Indien- und Nepal-Reise eine einjährige. Da wurde der Sinn eher so in Gebrauch von verschiedenen Drogen gesucht, teilweise auch gefunden. Aber was außerordentlich für mich faszinierend war, das Indien kennenzulernen, Kultur, andere Menschen, andere Vorstellungen auch von Nähe und Distanz und Miteinander, dass so zum Beispiel Privatsphäre gar kein Thema ist für die Inder, Inderin. Und da bin ich dann mit Yoga in Kontakt gekommen, auch mit einer Trennung, die Trennung, Partnerschaft und auch Leiterfahrung. Hab dann mit Yoga begonnen, bin wieder zurück nach Berlin, habe Geld verdient für die nächste Reise, ums Yoga dann in Indien wieder zu vertiefen. Bin ja wieder nach Indien gefahren.
Genau, das wäre noch eine Frage von mir. Also zum Fahren hast du ja wahrscheinlich auch schon Geld gebraucht. Was hast du dann gemacht? Hast du das Abitur gemacht und bist dann nicht gegangen oder hast du noch Beruf gelernt vorher zum Geld verdienen?
Also ich habe Abitur gemacht. Ich wollte es eigentlich nicht, weil ich wollte eigentlich sofort in eine Fabrik, also in den oberen Klassen, wollte ich beim Volk sein sozusagen. Damit waren meine Eltern, mein Vater insbesondere, nicht einverstanden. Und dann habe ich Abitur gemacht und dann habe ich schon so gedacht, das werde ich wahrscheinlich nicht aushalten, mein Leben lang in einer Fabrik zu arbeiten, am Band zu arbeiten. Damals gab es ja noch viel so Fließbandarbeit. Und dann habe ich eine Ausbildung als Arzthelferin gemacht und habe dann auch bei meinem Vater gearbeitet. Der ist Landarzt. Auf alle Fälle habe ich dann teilweise damit mein Geld verdient, teilweise aber auch war ich an der Uni in Berlin eingeschrieben. Und habe dann so Studentenjobs dann immer wieder gemacht. Und das war eine prima Zeit. Da konnte man morgens hin in das Büro und hatte 2 Stunden später wieder einen Job. Irgendwie, ich habe ja dann auch im Altersheim arbeiten können und im Krankenhaus und in Fabriken. Und
also nie das Problem, zum wieder zu Geld kommen. Man
hat das war super damals, das war super. Und wir haben ja nicht viel Geld gebraucht. Ich habe ja auch für diese erste Indienreise insgesamt 5.000 Mark gebraucht für ein Jahr, inklusive Flug.
Und auch wenn das damals noch ein bisschen mehr war, als es dann vielleicht später gewesen wäre, ist es wahrscheinlich immer noch sehr, sehr wenig. Was inklusive Flug.
Also inklusive Flug. Und der Flug war damals teuer. Also es war teurer als heute. Aber ich muss dann auch sagen, dass die letzten Monate in Indien sehr, sehr karg waren. Also ich hatte dann auch kein Hotel mehr und nichts mehr. Also da habe ich dann in Goa am Strand geschlafen oder bei irgendwelchen Freundinnen und Freunden. Und habe gerade gestern jemanden erzählt, dass ich auch mal 1-2 Nächte in Mumbai, damals Bombay, auf dem Bahnhof verbracht habe, Victoria Station, also auf dem Boden liegend, weil wir hatten einfach überhaupt kein Geld für irgendein Hotel. Ja, und das ging alles noch. Und damals habe ich eben, das war der Zusammenhang gestern, damals hatte ich eben noch nicht so Schlafschwierigkeiten wie heute. Das ging alles noch super damals, ja.
Und dann bist du zurückgekommen zum Geld verdienen und bist ein zweites Mal auf Indien.
Ja, bin ich ein zweites Mal, ja, ja. Und da war das Ziel, Yoga zu vertiefen und vor allen Dingen dann nicht nur die Asanas, also Körperstellung, sondern auch mehr mit Pranayama und Bhakti-Yoga und Karma-Yoga in Kontakt zu sein. Dann war ich eben so in so einem 3-monatigen Yoga-Teacher-Training-Camp.
Ich bin kein Yoga-Spezialist. Was ist das, was du jetzt gerade gesagt hast? Ist denn das mehr die geistige Seite noch vom
ja,
Yoga?
Ja, also Pranayama wäre mehr so Atem und dann wäre mehr Bhakti, wäre mehr so Hingabe und Karma ist einfach auch Arbeiten, ums Karma zu verbessern. Was für mich bedeutet hat, dass ich den Rosengarten des Gurus betreut habe für 3 Monate. Ja, das war so der Sinn, der Sinn, ums zweite Mal nach Indien zu reisen. Und dann hatte mir eine Bekannte gesagt, komm doch du mit nach Nepal, nach Kopan in das Kloster tibetischer Buddhismus. Das gefällt dir bestimmt. Das sind 4 Wochen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das mache ich. Also ich wusste noch praktisch nichts über tibetischen Buddhismus. Und damals hatte ich so nicht wirklich was zu tun. Ich war ja so auf der Suche und von daher konnte ich da auch sagen, ja gut, dann gehe ich da 3 Monate in dieses Kloster.
Und dann, wie muss ich das vorstellen? Was hast du da getroffen?
Ja, was habe ich angetroffen?
Also sind das schon Kurse, die für Westler waren?
Ja, das war ein Kurs mit Lama Sopa, der noch lebt, und Lama Yeshe, der leider früh verstorben ist. Und das waren so Grundlagen, buddhistische Grundlagenkurse, wo es so am Anfang sehr um Karma ging und die menschliche Wiedergeburt, wie kostbar die ist. Und ich habe aber nicht sehr viel verstanden. Auch weil sprachlich nicht so leicht verständlich war und auch das ganze Gebilde, das Glaubensgebilde und auch die Mantra-Wiederholung und auch die Niederwerfung, das war schon alles ziemlich fremd für mich. Und vor allen Dingen das Visualisieren, da hatte ich ja auch überhaupt gar keine Lust zu visualisieren. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe eh schon so viel in meinem Kopf, ich brauche nicht nur mehr. Ich will eigentlich weniger geistige Tätigkeit und Beschäftigung. Aber es war außerordentlich inspirierend, außerordentlich, trotz allem, obwohl ich nicht viel verstanden habe, war es sehr, sehr inspirierend. Vor allen Dingen Lama Yeshe war sehr inspirierend. In seiner inneren Haltung, also sehr heitere innere Haltung, im Wissen, dass er nicht mehr lang zu leben hat.
Und ist er krank gewesen?
Der war krank, der hatte Herzkrankheit und das war klar, er wird nur noch ein paar Monate leben. Und der ist da mit einer sehr, sehr großen Heiterkeit und Leichtigkeit dieser Endlichkeit begegnet. Und das kannte ich auch nicht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Es hat mich so, ja, wie man so diesen Sterben, wie man so in Kontakt sein kann und mit so einer Heiterkeit. Und was ich dann aus diesem Kurs gezogen habe, war, dass ich nicht hilflos meiner Umwelt ausgeliefert bin, sondern dass es auf meine Bewertung drauf ankommt, wie ich Verhaltensweisen zum Beispiel von anderen bewerte. Also dass es nicht an denen liegt, sondern dass ich dann Spielraum habe, wie gehe ich damit um. Und das war unglaublich befreiend. Heißt nicht, dass ich das bis jetzt und heute immer in allen Situationen durchhalten kann, aber es hat mein Weltbild komplett auf den Kopf gestellt.
Und das ist eigentlich gar nicht so ein meditativer Kurs gewesen, wie es tönt, sondern auch sehr viel Ritual, sehr viel...
Sehr viele Belehrungen, stundenlange Belehrungen, also am Vormittag stundenlang, am Nachmittag stundenlange Belehrung, dann gab es wieder so Putschas, also und dann habe ich auch Einweihungen bekommen, die dann auch noch weiteres nach sich gezogen haben, grüne Tara-Einweihung, und die hat man damals nicht einfach gekriegt, sondern man musste sich verpflichten für eine gewisse Praxis dann auch. Mhm. Ja, es gab dann auch ein bisschen Yoga-Unterricht, aber viel waren Belehrungen, ja.
Und eben die grosse Erkenntnis aus diesem Monat ist eigentlich das gewesen, was du vorher gesagt hast, so wie man selber die Welt
sich erschafft.
Ja, ja.
Und da war ich sehr, sehr dankbar für, weil das hat so eine Freiheit gegeben. Ich war mit einer Freundin unterwegs, die mich immer wieder genervt hatte, vorher und auch während des Retreats. Und da habe ich so gedacht, ja, ich muss das nur anders bewerten, anders sehen, dann ist das Problem nicht mehr da. Und das, also ich finde es noch bis heute einfach genial. Also wenn ich mich dran erinnere, ja, so eine Umdeutung, ja.
Also wenn du dich daran erinnerst, dann kannst du das auch bis heute eigentlich so ein bisschen quasi wie Frequenz verstellen. Und,
ja, meistens. Also es gibt ein bisschen zähe Sender, also die sich immer wieder von allein...
Frequenzen, die sich immer wieder verschieben.
Ja, nee, aber wenn ich mich daran erinnere, wenn die Achtsamkeit stark genug ist, dann ist es sehr, sehr hilfreich, ja.
Achtsamkeit ist vielleicht gerade ein gutes Stichwort, weil nachher, laut deiner Biografie, hast du ein 3-wöchiges Vipassana-Retreat beim Christopher Titmus in Wat Gaya gemacht.
Mhm.
Also du bist aus der tibetischen Richtung gekommen und der Christopher eben ist eher in der Theravada-Tradition gestanden oder steht. Wie ist es zu dem gekommen?
Ich glaube, in Kopan wurde dann so waren dann so Gespräche, ja, was machen wir denn weiter? Wie geht's denn dann weiter? Und dann hat's Leute gegeben, die dann gesagt haben, ja, da findet in Bodh Gaya Anfang des Jahres immer Vipassana-Kurse statt. Komm doch da auch hin. das war ja alles so ein bisschen, damals ohne Reiseführer, ohne Internet, war alles mehr so Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ich vermute, das war der Grund, dass ich dann da nach Podgaja auch gereist bin. Mhm. Es waren ja dann auch andere aus dem Kopan-Kurs waren dann eben auch in Podgaja. Man ist dann so in kleinen Grüppchen oder alleine hin, hat sich dann da wieder getroffen.
Und dann, wie hast du das erlebt? Die ist ja viele, wie soll man sagen, eine kargere Praxis als die tibetische, die sehr geschmückt und pompös zum Teil auch ist. Wie hat das auf dich gewirkt? Oder was hat dich dort gefesselt? Was hat dich dort fasziniert?
Ja, ich fand es prima, dass ich nichts mehr visualisieren musste, dass ich auch nicht mehr mich mit Karma beschäftigen musste in dem Ausmaß, sondern selbst beobachten konnte, was da passiert beim Gehen, im Sitzen, im Geist. Also dieses Selbst für mich herausfinden in der Beobachtung, in der Wahrnehmung ist bis heute für mich auch wirklich sehr, sehr wertvoll. Also dass ich nicht irgendwas glauben muss, sondern dass es auch in der Lehre gibt es ja auch Aussagen, die kann man überprüfen, wie zum Beispiel die vier Wahrheiten, dass es Leiden gibt oder Aussagen über Unbeständigkeit. Und das kann ich an meiner eigenen Erfahrung, kann ich ja sagen, ja, das stimmt. Da muss ich nichts glauben, da muss ich nicht. Ja, und das finde ich, das hat mir sehr, sehr imponiert. Es war für mich eigentlich nicht karg. Ganz im Gegenteil, im Erleben war das unglaublich schön, weil da ist dann auch Sammlung aufgetaucht und durch diese Sammlung ist auch sehr viel Freude und sehr viel Glück entstanden, was ich so in dem Ausmaß nicht kannte. Und sich, ja, also ich meine, vielleicht ist die Erinnerung nicht richtig, aber ich meine, dass ich damals das Gefühl hatte, das ist es. Das ist jetzt die Antwort. Vielleicht verkläre ich da auch ein bisschen was im Nachhinein, aber da hatte ich schon das Gefühl, das ist es, wonach ich gesucht habe.
Und das Retreat wird ja wahrscheinlich, wenn es in dieser Tradition ist, auch 3 Wochen lang im Schweigen gewesen, oder? Während das Tibetische vermutlich mit Reden und Austausch auch gewesen ist.
Das war mit Reden und Austausch, aber es gab auch Schweigephasen in Kopan, im Kloster, ja.
Und in Bodhgaya ist aber dann wahrscheinlich 3 Wochen Schweigen gewesen,
nehme ich an. Das war 3 Wochen Schweigen, wobei man sagen muss, es war ein 10-Tage-Kurs mit einem Tagpause und nochmal ein 10-Tage-Kurs. Und nach den ersten 10 Tagen habe ich mich gerade nochmal angemeldet für die zweiten 10 Tage. Ah, okay. Also ich war erstmal nur für 10 Tage angemeldet, aber es war vorwiegend im Schweigen, ja.
Und wie hat das auf dich gewirkt?
So, boah, kein Problem. Ja. Das war nie ein Problem zu schweigen. Ja. Weil ich damals war ich auch ein bisschen ruhiger als heute.
Also du bist ruhiger als heute?
Ja, also schweigsamer.
Und nachher steht in deiner Biografie auf der Website, dann hast du mit vielen weiteren Lehrern dann im Verlauf vom Leben praktiziert. Aber nach dem Monat und dem 3-Wochen-Kurs, da, ich glaube, das ist so der Anfang gewesen von dieser Reise in Buddhismus, oder? Wie ist denn die weitergegangen? Bist du dann noch länger in Indien geblieben oder bist du wieder heimgekommen? Oder,
ich bin noch länger in Indien geblieben. Ich hatte ja auch noch meine Verpflichtung von der Tara-Einweihung einzulösen. Das heißt, ich bin noch nach Meklaid-Ganj und habe dann 2 Wochen eben Tara-Retreat gemacht. Ja, und dann habe ich noch einen Lamrim-Retreat gemacht, also nochmal eigentlich 2 Wochen tibetischer Buddhismus. Wir haben damals auch diese Gruppe, hatten wir auch eine Privataudienz beim Dalai Lama, was sehr schön und eindrücklich war. Ich habe auch noch Yoga-Unterricht weitergenommen, weil ich war noch ein halbes Jahr dann in Indien. Ich war noch bis Juni in Indien und Nepal. Also es ging dann noch so weiter mit Yoga und Retreats.
Das ist so Anfang 80er Jahre gewesen?
Ja, das war dann so 84. Die zweite Reise war so um 84, ja.
Und dann bist du irgendwann wieder auf Deutschland zurückgekommen? Mhm. Und was hast du da gemacht mit den Sachen, die du mitgenommen hast? Also Yoga-Ausbildung, eben Meditationserfahrung. Du hast vorher gesagt, du hättest in der Fabrik gearbeitet und dann an der Uni, also so ein bisschen verschiedene Sachen. Ja, hast du dann das irgendwie probiert, schon zu deinem Beruf zu machen, oder? Wie ist es weitergegangen, dein Weg?
Ja, ich bin dann wieder nach Berlin zurückgekehrt und dann habe ich gemerkt, nur Yoga und nur Vipassana, das geht nicht. Also vor allen Dingen in dem anderen kulturellen Kontext. In Indien war mir das sehr wohl. Ich habe mich sehr wohl in Indien und in Nepal gefühlt. Aber mitten so in der Großstadt, da habe ich dann auch gemerkt, da gibt's auch einen Teil in mir, der sich mehr ausdrücken möchte. Dann hatte ich einen Lehrer gefunden, der Energiearbeit gemacht hat, wo man dann so ein bisschen, teilweise hat sowieso gestalttherapeutische Elemente gehabt, wo man dann halt rumgezappelt und rumgeschrien hat. Und das war eigentlich so ziemlich das Gegenteil vom Vipassana. Dann habe ich das eine Weile gemacht, um noch so ein bisschen andere Erfahrungen zu machen auch. Hab dann auch weiterhin gejobbt, wenn ich das nun richtig in Erinnerung habe. War auch bei einem Lehrer längere Zeit, der eben so Energiearbeit weitergegeben hat. Das war der Michael Barnett, der selbst längere Zeit bei Osho war und dann so im kleinen Rahmen eine ähnliche Gemeinschaft aufgebaut hatte. Und da war ich auch eine Zeit lang. Ja, so ging das weiter. Also Vipassana war aber immer in der Praxis, also formelle Meditation, aber auch so dann Gehmeditation oder achtsames Gehen war es immer präsent gewesen, auch wenn ich so ein bisschen Ausflüge in andere Richtungen gemacht habe. Aha. Ja, und der Lehrer damals, dieser Michael Barnett, ich hatte ihn dann mal gefragt, was soll ich denn jetzt machen mit meinem Leben? Da hat er gesagt, war dann so die Frage, werde ich Vipassana-Lehrerin oder nicht? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, dass ich eh schon von Natur her eine sehr enge Verbindung oder Fähigkeit hätte, das weiterzugeben, aber dass es jetzt noch eine Zeit bräuchte, um noch andere Seiten von mir noch besser zu entwickeln oder kennenzulernen oder so.
Und das hast du dann gemacht?
Ja, ja. Und dann habe ich eben noch eine Weile gewartet, weil eigentlich wollte ich ja Vipassana-Lehrerin werden. Da gab es unterschiedliche Gründe, warum das nicht geklappt hat und ja.
Und dann hast du, also du bist ja auch eben lang als Dozentin dann in Zürich an der Hochschule für Zürcher Hochschule für angewandte
Wissenschaften
gewesen, genau. Also irgendwann bist du in die Schweiz gekommen oder wie ist dann dein Weg so weitergegangen?
Ja, dann bin ich in die Schweiz gekommen. Weil ich einen Schweizer kennengelernt habe und dann wir geheiratet haben und dann habe ich mich in der Schweiz angesiedelt und meine Mutter war in der Zwischenzeit auch schon hier in der Schweiz und meine Schwester auch. Also beide in Zürich und das war sehr schön für mich.
Ja.
Bin ich nicht mehr zurück nach Berlin.
Und dann hast du da geschafft, eben an der Hochschule? Oder hast du dann noch Weiterbildung und Ausbildungen gemacht?
Ja, ich war zuerst in zwei Institutionen für Menschen mit geistiger Behinderung und habe dann hier Studium in sozialer Arbeit gemacht. Also damals gab es ja noch keinen Bachelor, also das Diplom in sozialer Arbeit. Und war so 8, 9 Jahre war ich in diesen Institutionen tätig und bin dann so nach und nach mehr in diese damals Schule für soziale Arbeit reingerutscht, also auch dann als Dozentin, ja.
Und wie ist das gewesen? Hat da deine buddhistische und Meditationspraxis das befruchtet und beeinflusst und umgekehrt? Oder ist das in beide Richtungen gelaufen?
Also die soziale Arbeit und der Einsatz für Menschen, ja, war schon sehr früh in meinem Leben wie angelegt. Dadurch, dass mein Vater Arzt war und meine Mutter mit in der Praxis gearbeitet hat und wir auf demselben Stockwerk unsere Wohnung hatten, war das irgendwie klar, wir sind für Menschen da. Mhm. Und ich habe sehr früh schon mit 17 angefangen, ehrenamtlich in einer Institution zu arbeiten für epilepsiekranke Kinder. Da war das klar, ich gehe da am Wochenende hin oder in den Ferien, also während der Schulzeit. Das war so, ja, so mitgegeben. Und von daher war das mit der sozialen Arbeit nicht eine Folge aus einer buddhistischen Sichtweise, sondern es konnte sehr gut vernetzt werden miteinander, weil es geht ums Gleiche, es geht um Leiden und die einen lösen so und die anderen lösen so. Mhm. Mhm. War das jetzt eine Antwort?
Das ist eine Antwort, ja. Okay. Ja, danke. Du hast auch sehr verschiedene Lehrer aufgelistet, wo du sagst, die haben dich beeinflusst. Und ich frage mich immer wieder, wie findet man eigentlich einen Lehrer? Tibeter haben ja so etwas, die sagen, ich glaube, du musst ihn über Jahre beobachten und prüfen und schauen, ob der oder die auch einlöst, was sie verspricht. Das ist noch schwierig, finde ich, im Westen. Also erstens mal nur schon über Jahre einen Lehrer, so viel Geduld haben, über Jahre einen Lehrer zu beobachten oder eine Lehrerin und zu schauen, was die einlöst. Wie hast du deine Lehrerinnen und Lehrer gefunden?
Ja, die ersten Begegnungen waren ja eher zufällig, wenn man von Zufall sprechen kann. Die Begegnung mit Lama Sopa und Lama Yeshe und mit Christopher Titmus. Und dann war es eben so Mund-zu-Mund-Propaganda und es gab auch Lehrer, wo ich nur einmal war und dann nicht mehr. Und ich gemerkt habe, nein, das passt mir jetzt nicht so. Und es hatte manchmal ja auch mit dem Ort zu tun, wo ich gerade war und was dann gerade auch an Vipassana-Kursen eben so zu finden war. Und jetzt zum Beispiel Rosemarie und Steve Weissmann in Thailand, die habe ich über eine Annonce gesehen, dass sie da Kurse geben in Thailand. Schwer zu sagen.
Also immer auch so ein Stück, eben du hast gesagt, wenn man sagen Zufall, ein Stück Zufall oder nicht durchschaubare, ja, Gegebenheiten sind auf jeden
so
Fall
sagen, ja. Nicht so, zumindest für mich nicht so durchschaubar. Andere würden das vielleicht sehen, wenn man jetzt so von Karma spricht oder so. Aber ich hatte auch eigentlich meistens Glück. Also es gab auch Retreats, wo ich nicht so freudig war und auch die Lehrerin jetzt nicht so bereichernd fand. Aber das war ja dann auch immer, eigentlich auch immer wieder Lernfeld. Wie gehe ich damit um?
Und hast dann du auch Lehrerinnen gehabt, die dich quasi über die Retreats aus betreut haben und quasi deine Lehrer und Lehrerinnen geblieben sind, also wo darüber hinaus einen regelmäßigen Kontakt bestanden hat, oder ist das schon primär in Retreats gewesen? Also ich frage ein bisschen, der Hintergrund ist, im Theravada-Buddhismus ist es ja häufig so, dass man nicht unbedingt nur einen Lehrer hat, wenn man nicht ordiniert selber, wo quasi einem sein Lehrer ist, sondern Mönchsgemeinschaft ist eigentlich, sind die, wo die Lehrer sind. Oder dann halt eben in Retreats, verschiedene Lehrende. Während es in vielen tibetischen Traditionen schon viele stärkere Lehrer-Schüler-Beziehungen gibt. Mhm. Und ich sehe bei beidem Vor- und Nachteil. Also, wie tibetisch ist natürlich Machtmissbrauch und Abhängigkeit wahrscheinlich viel die grössere Gefahr als im anderen. Dafür auch halt eine persönliche Begegnung und ein Fördern, wo viel besser möglich ist, wenn man jemanden gut kennt. Wie hast du das erlebt und wie ist das bei dir gewesen?
Ich habe die persönliche Begleitung gar nicht vermisst. Mir hat es gereicht, in Retreat zu gehen, dann wieder auszuprobieren, wie kann ich das im Alltag umsetzen. Ich habe nicht so das Bedürfnis nach einer persönlichen Begleitung gehabt. Aber die längste und andauerndste Beziehung habe ich zu Fred von Almen. Wir kennen uns jetzt 32 Jahre. Und dadurch, dass auch dann das Zentrum Beatenberg ins Leben gerufen wurde und ich dann da eigentlich von Anfang an dabei war und auch Fred von Almen mein Lehrer ist, der mich ausgebildet hat, hat sich über diese vielen Jahre auch so eine Beziehung kultiviert, die dem vielleicht ein bisschen nahe kommt. Also dass man nicht nur im Retreat Beziehung hat, sondern sich auch mal privat trifft. Mhm. Und ich der Meinung bin, wenn ich jetzt in einer großen Krise wäre, dann könnte ich ihn ohne weiteres anrufen und ihn fragen und ihm um Beistand bitten oder Unterstützung.
In einer Krise ist sicher jetzt quasi der Negativfall, wenn man Hilfe braucht. Und sonst, also so auf dem Weg, auf dem spirituellen Weg, glaubst du, es gibt wie verschiedene Typen, wo vielleicht die einen brauchen, eben jemanden, der es eher begleitet und andere vielleicht wie du, die sagen, es ist ganz gut, wenn ich das punktuell kann holen kann, was ich brauche?
Ja, ich glaube, es ist eine Typfrage. Und für mich hat sich die Frage lange nicht gestellt, in den letzten Jahren ab und zu mal, aber ich schaue immer so für mich selbst. Ich glaube, ich habe da ein großes Selbstvertrauen auch, dass ich das dann selber irgendwo auch noch entdecken kann. Wenn nicht, frage ich während eines Kurses. Das ist ja dann auch möglich, während einem Retreat dann zu fragen.
Ja, gut, das ist die Zeit dann immer auch ein bisschen beschränkt.
Ja, es kommt drauf an. Ich habe ja längere Retreats gemacht, dann auch mit Lehrenden, die dann auch 20 Minuten Zeit sich genommen haben für Einzelgespräche. War dann durchaus möglich, so Fragen zu stellen.
Ja. Ja, eben, du hast ein paar Namen aufgelistet. Zwei hast du jetzt schon gesagt, oder drei. Der Fred von Almen, Stephen Rosemary Weissmann, Carol Wilson, Joseph Goldstein, der Sayadaw U, Lakana, Ajahn Suchito, Bhikkhu Analayo. Wenn jetzt so an diese Lehrer denkst, gibt es irgendwie da Begegnungen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, es gibt so viele Ermunterungen und Anregungen von den verschiedenen Lehrenden. Ja, da habe ich jetzt gerade ein bisschen, ich muss ein bisschen gerecht sein, ich muss... was ich jetzt sage, was ich von der einen Person oder so von der anderen Person mitgekriegt habe, was ich jetzt so sagen kann, welches so in den letzten Jahren habe ich ja einige Kurse mit Bhikkhu Analayo gemacht, sowohl Präsenzkurse als auch in letzter Zeit Online-Kurse, und diese Kurse waren für mich jetzt wirklich sehr bereichernd. Natürlich waren auch die Kurse mit Fred sehr bereichernd und mit Stephen Rosemary. Aber dieser Bhikkhu Analayo, das ist wirklich ein Phänomen, kann man sagen. Also sowohl was den Intellekt angeht, als auch die Hingabe an die Praxis. Und das macht mir sehr, sehr Eindruck.
Also vielleicht müssen wir noch das Wort zwei sagen zum Bhikkhu Analayo. Er kann Pali, kann er, glaube ich, fließend. Er hat Chinesisch gelernt, weil er die chinesischen Quellen hat wollen, auch erschliessen. Dann hat er schnell Chinesisch gelernt, hat man das Gefühl. Ich glaube, er verbringt irgendwie 5 Tage in der Woche quasi im Retreat und schafft 2 Tage, aber publiziert irgendwie Bücher schneller, als dass ich nachkomme, um es zu lesen. Er ist ein Deutscher ursprünglich, aber unterrichtet auf Englisch, also eben Sprachen. Das scheint fast wie im Film Matrix, einfach irgendwie aufzugen und zu laden. Er ist wirklich ein Phänomen.
Vor allen Dingen außerordentlich inspirierend. Ja, diese Hingabe an die Praxis inspiriert mich so.
Mhm. Gibt ein sehr schönes irgendwo eine Erzählung oder ich glaube aus einem Podcast von Joseph Goldstein, wo er wohnt ja, also der Bhikkhu Analayo wohnt ja auch in Massachusetts beim IMS, wo der Joseph Goldstein auch sein Haus hat, und dann hat der Joseph Goldstein dort ein Solo-Retreat gemacht, und ich glaube irgendwann ist er so ein bisschen abgeschweift und hat noch sonst etwas gemacht oder so, und dann hat er wieder gefunden, oh, der Analayo, der ist jetzt sicher ganz strikt am Praktizieren, und hat dann irgendwie aber bei sich festgestellt, wie das eigentlich auch Mana, wie das auch dunkel ist, wie das auch vergleichen ist, zu sagen, der Analayo ist so am Praktizieren und ich habe jetzt mal schnell ein bisschen Kaffee getrunken. Ja, das ist so eine schöne Erzählung von einem anderen Lehrer, Joseph Goldstein, der jahrzehntelange tiefe Praxis hat.
Ja, ähnliche Erfahrung habe ich auch, dass ich mir das auch überlege.
Weil neben dem Bhikkhu Analayo kannst du wahrscheinlich fast nicht anders, oder?
Ja, da hilft nur, sich selbst zu vergegenwärtigen, dass jeder Mensch einen persönlichen Weg hat.
Aber das führt mich zu einer vielleicht interessanten Frage, und das ist so ein bisschen die Frage nach Fortschritt auf dem Weg. Also man sagt ja immer so, ja, man muss das geschehen lassen, man muss dem Zeit geben und das wächst, und gleichzeitig gibt es Right Effort, den richtigen Einsatz, den man irgendwie muss bringen. Wie balanciert man das? Ja, wie gehst du mit dem um?
Also erstmal ist es ja auch ein Widerspruch einerseits oder kann widersprüchlich aufgefasst werden, dass es da einen Weg gibt mit verschiedenen Stufen und dann auch wieder so vielleicht diese Auffassung, ist alles eigentlich schon da. Es wird überlagert von Hindernissen Und da schon mal zu sehen, ja, es kann so beides sein. Und in Bezug auf das angemessene Bemühen oder heilsames Bemühen ist aus meiner Sicht Achtsamkeit sehr hilfreich zu spüren, warum bemühe ich mich? Wie ist meine Motivation? Also wie ist das Bemühen gefärbt? Ist es ein Bemühen, eine Anstrengung aufgrund meiner Biografie, weil ich nicht anders kann, weil ich mich anstrengen muss und will? Oder ist es wirklich aus einer heilsamen Inneren, aus einer freundlichen Gesinnung heraus? Und gerade dieses Ausbalancieren von diesem rechten Bemühen ist, finde ich, oder ist vermutlich eine lebenslange Aufgabe. Immer wieder das für sich so zu spüren, wie ist der Grad der Anspannung? Oder eben mit dieser Metapher ausgedrückt, wie ist gerade die Seite des Saiteninstruments angespannt, die Metapher, die der Buddha gebraucht hat.
Muss man ein bisschen mehr spannen oder ein bisschen locker lassen, dass der Ton richtig ist.
Ja, und je versierter oder erfahrener jetzt Musiker oder Musikerin sind oder wir in unserer Meditationspraxis, haben wir natürlich auch immer feineres Gehör beziehungsweise auch Körpergespür. Es ist ja nicht nur ein Hören dann und ein Wahrnehmen, wie sind die Gedanken, sondern es ist ja dann auch ein Gespür für die Körperspannung auch, Anspannung oder Nervensystem und so.
Du praktizierst jetzt etwa 40 Jahre, so überschlagsmässig. Hat es dann auch so Phasen von der Stagnation gegeben, wo du irgendwie das Gefühl hast, die Praxis funktioniert doch überhaupt nicht oder bringt es überhaupt? Und falls ja, was hast du da gemacht?
Ja, es gab schon immer wieder so Stagnationen, die ich nicht so sehr im Alltag erlebt habe, aber in Retreats, die ich so einen Eindruck hatte, das geht ja gar nicht weiter oder die Hindernisse sind so stark. Und hatte aber nie Zweifel an der Praxis. Also an der Lehre an sich habe ich keine Zweifel, dann eher Zweifel an meinen Fähigkeiten oder meinen Zugang. Und je nachdem, mit welchen Lehrenden ich dann praktiziert habe, konnten die das dann geschickter oder ungeschickter dann damit umgehen und mir dann dieses Gefühl von Stagnation eben auf verschiedenen Arten und Weisen eben das besprechen oder mir Beobachtungsaufgaben zu geben oder so zu sehen, das ist ja eine Konstruktion in meinem Geist, Stagnation. Es ist ja nicht was es gibt. Mhm. Und so die Konstruktion wieder ein bisschen auflockern. Mhm. Und das versuche ich jetzt mittlerweile auch immer dann selbst, wenn ich so das Gefühl habe, ich stagniert, wo ich das schon lange, glaube ich, nicht mehr hatte. Also weil das ist auch kein Thema mehr für mich, ob stagniert oder nicht.
Sondern?
Also die Frage von der Stagnation ist schon mal in sich, es ist ja nur ein Konstrukt aus meiner Sicht. Also wie bewerte ich gerade mein aktuelles Erleben?
Genau. Also am Anfang ist es ja häufig so, wenn es irgendwie schön ist auf dem Küssi, dann ist es gut gewesen. Und wenn es nicht schön ist, dann ist es schon mal unangenehm und nicht so gut die Meditation gewesen. Das ist vielleicht so die Stufe 1. Mhm. Aber dann gibt es ja auch irgendwie, zumindest in meiner Erfahrung, ich kann nur von mir reden, gibt es auch so Phasen, wo ich einfach so denke, es bleibt alles immer ein bisschen gleich und es passiert einfach nichts und es müsste doch irgendwie wieder mal ein bisschen anders werden. Und das ist für mich, dann habe ich das Gefühl, es stagniert.
Ja, erstmal ist ja die Frage, was muss anders werden? Na, dann merkt man, aha, da hat man Vorstellungen, dann merkt man, ah, da ist Verlangen. Verlangen ist ja schon mal nicht mehr, ist ja schon wieder. Der Vergleich ist und soll. Das, was gerade passiert, ist zu langweilig, zu bekannt, zu schmerzlich. Es soll anders sein. Und das ist ja schon mal dann eine sehr hilfreiche Einsicht zu sehen. Auch gerade was in mir stattfindet, ist Verlangen. Und bin ich zufrieden mit dem, was die Wirklichkeit mir bietet? Ja, und dann hat man ja schon wieder Material, mit dem man weitermachen kann.
Das stimmt natürlich. Gleichzeitig denke ich, es ist natürlich auch ein Merken, ja, nein, also ich bin jetzt noch überhaupt nicht erleuchtet. Und irgendwie, wenn ein Befreiungsziel ist, dann müssen wir irgendwie das Gefühl haben, irgendwie können feststellen, geht es in die Richtung oder nicht.
Also Befreiung geht für mich so in die Richtung, dass es gar keine Rolle mehr spielt. Also dass diese Unterscheidung zwischen ist und soll, aus einer heilsamen Motivation heraus natürlich, die wird ja hinfällig. Mhm. Das heißt nicht, dass ich diese Unterscheidung zwischen ist und soll nicht mache, aber merke dann doch auch schnell, wenn ich so das Gefühl habe, es passiert nicht das, was ich mir wünsche, dass da doch eben Vorstellungen sind. Vorstellungen, wie es besser sein sollte oder anders sein sollte. Mhm. Und dass da auch eventuell dann ein Druck auf mir dann entsteht. Ich müsste es anders machen oder ich mache irgendwas falsch. Und das ist ja genügend Material dann, um weiter im achtsamen oder freundlichen Kontakt zu sein.
Mhm. Und das heißt dann konkret, sich deine Gedanken, deine Vorstellungen, deine Wünsche bewusst sein, deinen Raum zu geben, dir sein zu lassen.
Und durchaus auch zu sehen, dass es dann mehrere Anteile in mir gibt. Also ein Anteil, der ganz schnell zum Erwachen, zur Erleuchtung will, ein anderer Anteil, der offenbar dazu nicht in der Lage ist, einen dritten Anteil, der das Ganze bewertet und vielleicht ein vierter Anteil, der dann da sich erinnert, ja, Wertschätzung wäre vielleicht auch noch eine Idee. Also das ist, finde ich, auch eine sehr hilfreiche Unterstützung, so zu sehen, dass da unterschiedliche Seiten in einem gleichzeitig teilweise sich zeigen können, auch in Meditationsretreat.
Mhm. Und wenn man sich dann dem inneren Team bewusst wird, wie geht man dann mit dem um?
Naja, das Erste ist ja erstmal, sich bewusst zu sein. Ne? Das sind unterschiedliche Stimmen, durchaus kontrovers teilweise. Ne? Eine Stimme im Retreat zum Beispiel, die sich nach Ruhe sehnt, nach Erwachen, nach Glück. Und dann eine andere Stimme, die immer nur rumdenkt und analysiert. Und eine dritte, die eben bewertet und so weiter. Also erstmal das mal so wahrnehmen und dann mal so auch wahrnehmen, wie ist eigentlich meine Beziehung dazu, mit welcher Stimme identifiziere ich mich denn gerade auch? Mhm. Welche Stimme halte ich für wahrer, welche Botschaft? Und dann zu merken, ja, dass da ist mehr Identifikation oder auch mehr Selbstbild. Und dann das zu sehen und dann auch zu merken, wie viel Leiden ist mit den einzelnen Anteilen verbunden, auch mit einer vielleicht mit einer Zerrissenheit, dann merke ich wieder, eigentlich will ich es, dass es nur eine Kraft in mir gibt. Ich will nicht, dass es so viele verschiedene Anteile gibt. Dann ist man wieder beim Bewerten. Mhm. Soll nicht so sein. Und wenn du fragst, wie damit umgehen hat, ist die Frage, was möchte ich denn üben? Wenn ich mehr Sammlung üben möchte, dann ist so ein Stimmenwirrwarr nicht ganz so günstig. Wenn ich Vipassana übe, dann bin ich mehr im Erforschen und im Kontakt sein. Bei der Sammlung muss man dann halt auch mal sagen, jetzt ist Ruhe im Karton, so. Ja.
Ja. Ja, manchmal wäre es schön, man könnte das einfach so sagen und dann wäre Ruhe.
Mhm, manchmal klappt's nicht. Und dann helfen mir persönlich auch Einladungen. Ich bin auch in den letzten Jahren immer mehr in Richtung so ein bisschen innerer Dialog. Das geht so auch in die Richtung der Frage, die du gestellt hast. Wie kann ich denn mit den inneren Anteilen umgehen? Das heißt, die sprechen manchmal miteinander. Und dann kann durchaus so eine Ermunterung sein, möge ich mich entspannen, möge ich mir Ruhe gönnen. Also diesen Anteil dann dem innerlich, gedanklich Raum zu geben. Das ist so, das wird dann stärker. Möge ich mich entspannen, möge sich Ruhe zeigen, möge sich Glück zeigen, möge sich Freude zeigen, also so Einladung und entweder es kommt oder es kommt nicht.
Und dann halt nicht verzagen, wenn es nicht kommt. Dann kommt Selbstmitgefühl wahrscheinlich, oder?
Das wäre günstig, nicht zu verzagen. Wenn man verzagt, wäre es dann halt, dann muss man vielleicht ein bisschen auf Vipassana wieder umwechseln. Ja, was ist jetzt? Was lässt dich denn verzagen? Und dann merke ich, ja, es geht nicht schnell genug. Das, was ich will, müsste doch jetzt passieren. Und dann ist dann wieder ein innerer Druck. Mhm. Und manchmal kann man auch diese verschiedenen Anteile einfach mal miteinander in eine Interaktion treten lassen. Das wäre jetzt nicht bei der Sammlung so günstig, aber beim Vipassana und dann wie eine Beobachterin-Funktion oder Position einnehmen. Ah, da ist das und da ist das. Jetzt sollen die sich mal selber arrangieren. Das finde ich jetzt so in den letzten Jahren ganz hilfreich.
Ja, das finde ich noch spannend. Wir sind jetzt ein bisschen von deiner Biografie weg, ein bisschen inhaltlich gekommen, aber es sind sehr spannende Fragen, weil der Fred hat im Gespräch, im Podcast gesagt, Loslassung, die unmittelbare Vorbedingung für befreiende Erkenntnis. Und dann ist immer so die Frage, ja, wie lässt man denn los?
Ja. Ich würde sagen, es lässt los. Also es gibt sicherlich Situationen, wo ich bewusst loslassen kann, wenn ich jetzt so das Gefühl habe, ich will jetzt noch eine zweite Tasse Tee und das ist nicht möglich, dann kann ich da bewusst loslassen von diesem Verlangen. Aber loslassen von Identifikationsmustern, Ideen über sich, überhaupt von diesem Ich-Gefühl, vor allen Dingen von dem Ich-Gefühl, das passiert. Und da kann man nur Bedingungen schaffen, den Garten oder wie, was auch immer man für ein Bild hat, irgendwie diesen Boden befruchten durch ethische Integrität, durch eine umfassende Praxis und vor allen Dingen Geduld. Und vor allen Dingen vielleicht auch Vorstellung, was denn dieses Erwachen und Befreiung, was es denn dann ist. Weil ich denke, viele unserer Vorstellungen, die wir haben, was es dann, wie es dann sein soll, wie wir uns fühlen, wer wir sind, sind nicht so zutreffend, weil es sind ja immer noch Ich-Vorstellungen.
Wie hat sich dann dieses Bild vom Erwachen oder Erleuchtung im Verlauf deiner Praxis verändert?
Ja, ich hatte ganz zu Beginn wahrscheinlich eine sehr vage Vorstellung von Erleuchtung. Ich hatte schon damals in Bodh Gaya beim ersten Kurs oder ersten beiden Kursen schon das Gefühl, ich bin ziemlich nah dran an der Erleuchtung. Habe ziemlich viel meditiert und habe gedacht, jetzt müsste es ja dann kommen. Und es hat sich im Laufe der vielen Jahre, hat sich immer wieder ein bisschen anders angefühlt, ob ich mehr in Richtung Nicht-Ich-Erfahrung gemacht habe und so vielleicht die Hypothese hatte, das könnte so in diese Richtung gehen, das Erwachen oder mehr Unbeständigkeit. Und jetzt kann ich es dir gerade gar nicht sagen, was ich jetzt für eine Vorstellung habe von Erwachen. Also es ist so rein theoretisch natürlich schon, dass ich nicht mehr so getrieben bin von Verlangen und Aversion und einer Vernebelung im Geist. Das ist schon mal klar, also so, was darunter verstanden wird. Aber wie ich mir das dann vorstelle, also ich stelle mir das sehr, sehr erleichternd vor.
Du hast jetzt die drei Daseinsmerkmale angesprochen, die es gibt, eben die Unbeständigkeit, die Leidhaftigkeit oder Unzulänglichkeit und das Nicht-Selbst. Also. Und man sagt ja, jedes von diesen drei, oder mindestens wenn zwei realisiert sind, sind es eigentlich wie Tor zum Erwachen. Wie siehst du das? Ist das eine quasi stärker als andere oder schwieriger zu realisieren? Oder ist das zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich oder ist es wieder persönlichkeitsabhängig oder was sind da deine Erfahrungen?
Zu unterschiedlichen Zeiten und unterschiedlichen Bedingungen unterschiedliche Einsichtstore, würde ich mal sagen, aus meiner eigenen Erfahrung.
Ja. Und wann wird es dann zu einem Einsichtstor? Also ich meine, du hast auch eingangs gesagt, dass irgendwie Leidhaftigkeit oder Unzulänglichkeit in dieser Welt gibt. Das ist uns ja irgendwie allen bewusst. Es ist uns irgendwie auch allen bewusst, dass sich Sachen verändern. Die Jahreszeiten ändern sich. Also alles. Und irgendwie ist es ja auch gut. Wenn es stillsteht, dann wäre ja nichts mehr. Dann könnte man keinen Atemzug mehr machen. Also es muss sich ja irgendwie auch alles verändern. Und gleich ist dann irgendwie nicht auf einer tiefen Ebene bewusst. Und die ganze Nicht-Selbst, Nicht-Ich, kein dauerhaftes, festes Ich, ist nochmal irgendwie so eine Ebene, die in unserer Kultur halt noch schwieriger zu fassen ist, weil es so nicht verankert ist. Wie schafft man auch mit diesen drei? Also weißt, nimmt man sich die in der Praxis dann auch vor? Oder ist es etwas, was einfach zu einem kommt, die Erkenntnis? Was ist da deine Erfahrung und deine Empfehlung auch?
Beides. So die Erfahrung von Dukkanyana, also diese Erfahrung von einer starken Leidhaftigkeit oder auch Erfahrungen als leidhaft wahrnehmen, die man vorher eigentlich nicht so als leidhaft oder spannungs- oder stressbeladen wahrgenommen hat. Das waren Erfahrungen, die ich nicht jetzt eingeladen habe, die aufgetaucht sind. Also gerade als ich das erste Mal erlebt hatte, war ich nicht darauf vorbereitet. Ich war dann, wenn es sich dann hinterher dann angekündigt hat, war ich froh, dass ich wusste, es gibt sowas. Also insofern ist, finde ich, so Psychoedukation ganz günstig, dass man weiß, was einem da ereilen kann.
In der Meditationspraxis.
Ich finde das ganz günstig, dass man das eigentlich weiß. Es hat natürlich auch dann den Haken, dass man dann wie ein verengtes Bild hat oder so eine Perspektive. Es müsste dahin gehen, aber gerade bei jetzt so Erfahrung von großem Leiden oder so einer, ja, ist es, denke ich, ganz günstig, das zu wissen, es gibt sowas und es ist ein Teil der Meditationspraxis, eine Stufe. Und in Bezug auf Unbeständigkeit habe ich mir in Retreats Thema genommen. Jetzt bin ich in Kontakt mit Unbeständigkeit auf verschiedenen Ebenen. Das kann im Zusammenhang mit Sammlung gewesen sein, dass ich Sammlungspraxis hatte und dann versucht habe, den gesammelten Geist, das gesammelte Herz in Richtung Unbeständigkeit zu lenken. Mhm. Und dasselbe mit Nicht-Ich auch. Mhm. Dass ich dann Sammlung benutzt habe, um dann mehr mit Vipassana das Nicht-Ich oder dieses Ich-Gefühl zu erforschen oder zu spüren, wann ist es stärker, wann ist es schwächer, wie zeigt sich's überhaupt. Mhm.
Aber wenn du jetzt so da sitzt und mit mir redest, ist das etwas, wo quasi kannst wie reintunen und dir ist total bewusst, also dir ist bewusst, dass ich irgendwie kein festes Ich gibt auf einer tieferen Ebene? Oder ist das etwas, wo du auch immer wieder ansitzen musst und quasi das hervorrufen? Also weißt du, bist du quasi permanent so in einem non-dualen Zustand?
Nein, gar nicht.
Oder nicht?
Also ich bin jetzt nicht in einem non-dualen Zustand.
Ja.
Nee, weil ich habe jetzt hier ja auch eine Aufgabe und da ist es ganz günstig, dass ich nicht in einem non-dualen Zustand bin.
Sie stellst doch zumal du Fragen.
Ich wüsste gar nicht, ob ich dann die Fragen so wirklich verstehen würde oder ob ich Lust hätte zu antworten.
Ja.
Ja, so. Na, das ist günstig jetzt in so einer Situation, in dem nicht in dem dualen oder in dem mehr konzeptionellen Zustand zu sein, dass ich auch verstehe, was du mich fragst.
Mhm. Mhm. Wenn du zuschaust, was sind denn so die überraschendsten Erkenntnisse? Also, weißt du, hast irgendwie Sachen angetroffen auf dem Weg, wo du keine Ahnung hast, dass das so etwas gibt oder dass so etwas möglich ist, was dich total überrascht hat. Kann im Positiven wie im Negativen sein.
Nun, die erste Erkenntnis, die ich damals am Ende vom Kopan-Kurs hatte in Nepal, dass wir die Welt konstruieren oder unseren Erfahrungen Bedeutung geben, das war schon sehr einschneidend. Also, dass diese mit erster Erkenntnis dann Erfahrung der Freude, Erfahrung der Liebe, Erfahrung von Mitgefühl. Ja, oder auch so nicht ich einblicke und ja, würde ich so sagen, das war in meinem Leben vorher nicht so Thema. Mhm. Außer vielleicht ab und zu mal in Drogenerfahrungen.
Möchtest du da noch etwas dazu sagen? Also was so Parallelen vielleicht sind, wo du siehst zwischen Drogenerfahrungen und Meditationspraxis? Es ist ja recht Mode geworden, dass man irgendwie, also Psychedelika werden wieder recht propagiert und ich habe letzte Woche ein Gespräch gehört mit Tenzin Palmo ist es gewesen, wo gesagt hat, also überhaupt nicht, führt auf eine völlig falsche Richtung, lehnt die Finger davon und dann gibt es andere, wie einen Vanya Palmas, der auch schon in diesem Podcast war, wo irgendwie findet, ja, das führt ein bisschen dazu, dass man vielleicht einmal sieht, wie der Gipfel aussieht, wenn sich der Nebel lichtet. Was ist da, also hast du eine Meinung dazu oder
meine Drogenerfahrungen liegen lange zurück. Und den Nutzen da drin habe ich gesehen, dass ich so erlebt habe, wie die Wahrnehmung sich verändern kann und dass es nicht nur so eine feste Wahrnehmung und materielle Wahrnehmung gibt und meine Wahrnehmung die richtige und das ist jetzt so, sondern dass ich das schlagartig verändern kann durch Drogenkonsum. Das fand ich schon mal beeindruckend, dass man einfach durch eine Substanz dann anderes Erleben schaffen kann. Und es gab schon auch Einblicke so spiritueller Natur, dem man sagen kann, ja, das war dann vielleicht mehr in Richtung Leidhaftigkeit, aber auch so in Bezug auf Unbeständigkeit oder wie fest ist diese Welt, wie materiell gab es schon auch Erfahrungen. Aber das liegt so lange zurück, ja, das hat jetzt nicht mehr so, war vielleicht mit so, ein Faktor, der mich da hingebracht hat, ein Interesse auch für Meditation zu entwickeln.
Mhm. Aber es ersetzt nicht quasi Praxis.
Nein, das würde ich, das ist schwer zu sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, jetzt auch irgendwelche Substanzen zu mir zu nehmen, aber dann ganz, 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 ganz niedrig dosiert. Weil die letzten Male, ist vielleicht 20 Jahre her, da hat schon ganz wenig genügt, um Veränderungen zu bewirken, die mir nicht so recht waren. Also wo ich so das Gefühl habe, ich kann es nicht wirklich kontrollieren. Und also so ganz niedrig dosiert würde ich es mal ausprobieren, mal schauen, wie es jetzt wäre.
Mhm. Ich finde es vielleicht noch einen spannenden Moment, um noch einen weiteren Schlenker machen zu deinen Weiterbildungen, die du gemacht hast, nämlich in Somatic Experiencing, wie Traumatherapie ist. Und du hast vorher gesagt, Meditation, es ist vielleicht ganz gut, wenn wir wissen, dass das auch in schwierige Territorien führen können. Kannst du vielleicht noch ein Wort zu dem sagen? Also was für schwierige Territorien das können sein? Und nachher würde ich dann gerne auf Somatic Experiencing und auch Normen eingehen, die du gemacht hast. Aber vielleicht zuerst nochmal so, wo kann dann Meditation anführen? Und gibt es vielleicht auch Leute, wo man muss sagen, ist vielleicht gar nicht so geschickt im Moment, wenn du irgendwie in ein Schwiegerretreat gehst?
Ja, ist die Frage, was ich schon mitbringe in einen Retreat. Sicherlich schon mal wichtig, sich das zu überlegen. Bringe ich schon Tendenzen mit, die in eine psychische Beeinträchtigung gehen? Da wäre ich dann schon mal vorsichtig, ob ich so ein Schweigeretreat dann wähle, vor allen Dingen längere Schweigeretreat. Oder auch schaue, kann ich vielleicht mit den Lehrenden vorher reden und das mal ein bisschen abklären, wie viel Unterstützung habe ich denn dann da auch.
Und eine psychische Beeinträchtigung wäre jetzt in dem Fall Veranlagung zu Depression oder Traumata?
Das wäre Depression, das wären Angststörungen, Panikattacken, das kann auch mangelnde Affektkontrolle sein, also ein Hang zu Wutausbrüchen, ja, also was es alles so gibt, ja. Und bei mir selber waren sehr, sehr wenige Momente, wo ich so das Gefühl hatte, die Meditation führt mich dann in einen Bereich, der schwierig für mich war. Also insbesondere diese eine Erfahrung von sehr viel Leiden. Und da war die Lehrerin selber krank, also da hatte ich auch nicht die Unterstützung. Aber da hat mein System oder was auch immer einen richtigen Weg gewählt. Also ich bin dann auch noch krank geworden und es war in Burma und wusste auch nicht, wie komme ich eigentlich aus diesem Kloster raus. Und da habe ich dann nur noch Metta gemacht. Also das war dann für mich, da habe ich eigentlich instinktiv genau dasselbe, also das Richtige gemacht.
Also lebende Güte praktiziert.
Ja, da hatte ich noch ein Foto von meinem Lama Yeshe dabei und dann habe ich das Foto von Lama Yeshe genommen und das mir so auf die Brust gelegt. Vipassana mache ich nie wieder, wenn es dazu führt, solche Erfahrungen zu machen. Und dann habe ich mich mit Metta über die Runden gerettet.
Und die Erfahrungen sind dann einfach sehr intensive Gefühle gewesen oder auch Gedanken, oder?
Es waren Gefühle, es waren auch dann, dadurch, dass ich krank wurde, war der Körper mit einbezogen und auch Gedanken, ja. Also so eben so ein Gedanke, ja, wenn das dahin führt, diese Praxis, da möchte ich nicht sein. So, also es war sehr, sehr unangenehm, sehr verunsichernd auch. Uns kam vor allen Dingen von einem Moment auf den anderen.
Und dann einfach Trauer oder was ist es? Oder Angst? Oder was? Sind es einfach... Also musst nicht im Detail sagen, aber so eine Art solche Gefühl.
Völlige Verunsicherung, vor allen Dingen Bezug dann eben auch auf dieses Ich und was dieses Ich da wahrnimmt und auch Angst, soweit ich mich erinnern kann. Und das Gefühl von runtergezogen werden. Also waren auch energetische Prozesse, die ich jetzt nicht so beschreiben kann, aber es waren auch wirklich energetische Prozesse, wo es einfach nur runterging. Mhm. Ja, aber ich konnte mich dann da irgendwie auch fangen, auch ohne Unterstützung. Und das gibt auch mir so ein Zutrauen oder Vertrauen, wenn ich dann in ähnliche Gefilde dann in Folge der darauffolgenden Jahre gekommen bin, da habe ich gemerkt, oh, jetzt geht das in die Richtung, will ich dahin oder nicht? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich probiere es ein bisschen und ich weiß ja, wie ich zurückkommen kann. Also ich wurde geschickter in dem Ganzen.
Und passieren solche Sachen in deiner Erfahrung nur in längeren Retreats? Oder kann das auch sein, dass wenn man jeden Tag so zur Stressreduktion Viertelstunde, Halbstunde meditiert, dass solche Zustände entstehen?
Ich habe es vielleicht schon von ein, zwei Meditierenden so gehört, dass es auch in der Alltagspraxis stattgefunden hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel vor Augen, dass jemand, vielleicht ein, zwei Personen, die haben mit irgendwelchen Hilfsmitteln praktiziert und haben dann so verunsichernde Erfahrungen gemacht.
Mhm. Ich habe mit Irene Bumbacher im Podcast ein bisschen über Somatic Experiencing und Trauma geredet. Du hast auch eine Ausbildung in Somatic Experiencing und du hast zusätzlich noch nach einem neuroaffektives Beziehungsmodell. Das habe ich noch nie gehört vorher. Was ist das? Und wie geht das auch mit Somatic Experiencing zusammen?
Dieses Name ist eine Weiterentwicklung, kann man sagen, vom SE, von Somatic Experiencing. Der Lehrer, der dieses Modell entwickelt hat, ist der Lawrence Heller, ein Amerikaner. Der hatte vorher SE gemacht und hat dann so ein bisschen eigenes Modell entwickelt, mhm, was sich ein bisschen abhebt vom SE, weil der Fokus mehr auf Bindungs- und Entwicklungstrauma ausgerichtet ist, im Gegensatz zu Schocktraumen. Man sagen kann, das ist mehr SE, obwohl SE auch sehr viel mit Entwicklungstrauma zu tun hat. Mhm. Und der Unterschied zum SE ist noch ein bisschen, dass der Fokus nicht nur so auf Nervensystem ist, sondern so Glaubenssätze und Identifikationsmuster oder Strategien, Überlebensstrategien noch ein bisschen mehr ins Blickfeld genommen werden. Also ein bisschen mehr noch an Reden als beim SE, so wie ich es erfahren habe. Mhm. Also es ist wird eine somatische Achtsamkeit eingeladen, eine körperliche Achtsamkeit, aber auch immer wieder geprüft und erforscht, ja, wie denkst du gerade über dich, wie schätzt du es gerade ein, was hat man eigentlich für Annahmen über sich, wie man ist, wer man ist, und dann merkt man, dass manche Annahmen sind etwas eingeschränkt und hindern die Lebensenergie und Lebendigkeit und auch Kontaktfähigkeit, was wichtiges Thema im Namen ist. Angst vor Kontakt und die Sehnsucht nach Kontakt. Sei es Kontakt mit sich selbst, sei es Kontakt mit anderen.
Und das ist quasi, das sind zwei Seiten von einer Medaille. Und dann wie löst man dann so etwas auf?
Ja, indem man auch mal das versucht, in die Achtsamkeit hineinzubringen. Wann habe ich überhaupt Angst vor Kontakt? In welchen Situationen? Und dann versucht man herauszufinden, ja, was hindert mich denn dann? Und dann merkt man, ja, die anderen finden mich blöd. Oder man hat die Annahme, ich gehöre nicht dazu. Oder man hat die Annahme, man muss im Hintergrund bleiben. Also unterschiedliche Annahmen, die man über sich hat oder auch Hypothesen, was andere über einen denken könnten, die dann einen Kontakt verhindern unter Umständen. oder die auch verhindern, dass ich meine Bedürfnisse äußere, weil ich vielleicht die Erfahrung gemacht habe, immer wenn ich Bedürfnisse äußere, dann kam vor allen Dingen in den frühen Jahren eine abwehrende Reaktion und ich komme eigentlich besser durchs Leben, wenn ich mich einstimme auf die Bedürfnisse anderer. Und das kann ein Muster sein, was man gelernt hat und was dann sich weiter so immer wieder bemerkbar macht im Erleben. Ohne dass man es merkt, vor allen Dingen. Mhm. Oder ich kann mich nicht abgrenzen, weil ich Angst habe, wenn ich mich abgrenze, dann mögen mich die anderen nicht mehr. So. Mhm. Also versucht man es ins Bewusstsein zu bringen, merkt man, dass man dann so vielleicht Glaubenssätze hat. Und dann tauchen häufig auch Emotionen auf. Und dann merkt man, ja, man ist eigentlich mehr so jetzt gerade in der Kindheit drin. Das und dann versucht man mit einem erwachsenen Blick da drauf zu schauen. Also ist auch immer wieder so ein Schauen, ja, guckt man gerade, erlebt man gerade aus einer kindlichen Perspektive oder aus einer erwachsenen Perspektive. Und dann wäre so der nächste Schritt, das auch mit Mitgefühl halten zu können. All diese unterschiedlichen Regungen, also auch diese Strategien, die wir entwickelt haben, um zu überleben, manche mehr, manche weniger, auch denen mit Mitgefühl zu begegnen, Wohlwollen. Also eigentlich ein Erhellen dieses inneren Erlebens mit dem Ziel von mehr Lebendigkeit oder mehr Handlungsspielraum oder je nachdem, was so im Vordergrund ist, Grenzen besser spüren. So.
Das heißt, die so eine, wie sagt man, Therapie profitiert sehr von einer Meditationspraxis, wie es tönt.
Ja, kann sehr davon profitieren. Das ist schon mal sehr hilfreich, wenn eine gewisse Achtsamkeit, eine Fähigkeit zur Achtsamkeit und auch das Interesse an Achtsamkeit da ist, dann kann das profitieren, ja.
Aber es ist nicht irgendwie eine Voraussetzung?
Nee.
Ja. Mhm. Wir sind jetzt in deiner Biografie sehr wild umeinandergekumpelt, aber irgendwann hast du dich entschieden, die 5-jährige Ausbildung zur Meditations- und Dharma-Lehrerin zu machen beim Fred und bist dann auch eben, hast angefangen zu unterrichten. Du hast gesagt, es ist eigentlich schon sehr früh für dich klar gewesen, das zu machen. Und es ist ja ein Weg, der auch so ein bisschen Unsicherheit mit sich bringt. Also in dieser Tradition funktioniert ja alles auf Dana, also auf Grosszügigkeit. Das heisst, du hast als Lehrerin im Retreat nicht einfach einen fixen Tarif, den du irgendwie verlangst. Du weißt nicht, wenn 30 Leute kommen, verdienen genau so viel, sondern da steht am Schluss eine Schachtel und jeder kann und jede kann rein tun, was sie für richtig halten. Wie gehst du mit dieser Unsicherheit um und hat sich das auch verändert im Verlauf von deiner Praxis?
Als ich mich entschieden hatte bzw. angefragt wurde, ob ich Dharma-Lehrerin werden möchte, war ich eigentlich schon an dem Wendepunkt in meinem Leben. Also die Frage, werde ich mich weiter qualifizieren in der Fachhochschule, was ich dann gerne auch gemacht hätte, wenn ich so gesagt, ich gehe jetzt da, ich möchte da weiter unterrichten oder möchte ich mir ein kontemplatives Leben so ansteuern. Und eigentlich war dann die Entscheidung kontemplatives Leben, also lange Retreats machen, ganz wenig arbeiten. Und dann gab es diese Anfrage, wo ich gleich Ja gesagt habe. Und da hatte ich noch meine Arbeit an der Fachhochschule und habe das dann nach und nach immer mehr reduziert auch und hatte aber lange dann noch ein Grundeinkommen. Und das fand ich sehr wichtig, weil es insofern mir jetzt nicht so eine Rolle gespielt hat, wie viel ist in dieser Schachtel drin. Mhm. Nur darauf angewiesen zu sein, wäre vielleicht ungünstig gewesen, dann wäre ich vielleicht enttäuscht gewesen oder ärgerlich, wenn da nicht viel gewesen wäre in der Schachtel. Und das ist ja so vom Geisteszustand eigentlich nicht das, was ich anstrebe. Also insofern war ich sehr froh, dass ich finanziell auch von Ersparnissen her, von meiner Zeit da als Dozentin auch Ersparnisse hatte und insofern mich gefreut habe, wenn dann was da in der Schachtel ist. War mehr so. Also das wäre anders gewesen, wenn ich damals gerade von Beginn an, als ich mit 27 oder so Dharma-Lehrerin werden wollte, wäre mein Zugang sicherlich ein anderer gewesen. Wäre ich viel mehr angewiesen gewesen auf den Inhalt der Schachtel. Mhm. Und hätte der Geisteszustand wäre vielleicht auch ein anderer gewesen.
Ja. man hört ja manchmal auch so bei uns, was nichts kostet, ist nichts wert. Im Buddhismus heisst es, es ist unbezahlbar und darum darf man keinen Preis dahinter setzen. Wie siehst du das? So ein Stellenwert von so Angeboten, die eben Dana-basiert sind, auf Grosszügigkeit basieren, versus quasi Achtsamkeit und Meditation als Business?
Ja, ich bin sehr froh, dass ich jetzt 40 Jahre in dieser Tradition der Großzügigkeit selber Retreats besuchen konnte und auch meine Ausbildung auf der Basis empfangen habe und selber jetzt auch mir das leisten kann, so zu lehren. Bin ich sehr, sehr froh, weil ich es auch vor allen Dingen als Übung sehe der Großzügigkeit. Wie großzügig möchte ich sein? Wie viel Freude hatte ich auch im Retreat? Also so diese Auseinandersetzung mit sich auch, was ist wertvoll für mich, ist dadurch eben sehr viel intensiver, als wenn ich einen festen Preis habe. Also dadurch gewinnt es für mich an irgendwie auch an Lebendigkeit und auch ein Umdenken. Ich habe so viel, dass ich geben kann, im Gegensatz zu, ich brauche immer mehr, um glücklich zu sein. Also diese Tradition der Spende und Gebefreudigkeit auch als Anlass nehmen, sich zu freuen über die eigene Großzügigkeit. Das ist auch, was ich gelernt habe. Das war, du hattest mich ja mal gefragt, was ich gelernt habe. Das war auch ein wichtiger Punkt, mich zu freuen über gutes Karma und mich zu freuen über Großzügigkeit oder mich zu freuen, wenn andere großzügig sind. Das finde ich auch super. Also, und diese Freude, die habe ich gelernt auch im Laufe der Jahre. Insofern bin ich sehr froh, dass auch unser Zentrum Beatenberg weiterhin daran festhält. Und ich werde das auch weiterhin so praktizieren und am Leben halten. Was dann passiert, weiß man nicht.
Also ich finde es sehr schön zu sehen, dass es offensichtlich immer noch so funktioniert, dass es Leute gibt, die nach dem Prinzip unterrichten und dass es eben nicht nur quasi Kurs gibt, wo immer einen festen Preis dahinter steht. Gleichzeitig ist es ja so, dass in der Gesellschaft im Moment Achtsamkeit und Meditation allgegenwärtig ist. Es gibt überall Angebote und Kurse. Es wird irgendwie in Leadership-Ausbildungen integriert. Wie siehst du die Rolle von Achtsamkeit und Meditation in der heutigen Gesellschaft?
Nun, es kommt ja auf die Motivation drauf an, wofür ich Achtsamkeit brauche. Und da gibt's schon vermutlich jetzt auch Motivation, die mehr in Richtung Gewinnsteigerung oder Kapazitätssteigerung der eigenen Leistungsfähigkeit gehen, dann ist es so ein bisschen fraglich, ob das so wirklich heilsam ist, Achtsamkeit dann dafür einzusetzen, um noch mehr leisten zu können. Andererseits gibt es dann vielleicht auch Bereiche, wo es sehr für die Menschen sehr befruchtend ist, mit Achtsamkeit überhaupt in Kontakt zu kommen. Ja, also wenn es um Gewinn und Profitmaximierung oder ob nun Achtsamkeit in der Armee, das kommt wirklich auf die Motivation drauf an. Wofür setze ich es ein? Und da gibt es sicherlich auch Motivationen, die ich jetzt nicht so unterstützen würde oder wo ich schade finde, dass Achtsamkeit da instrumentalisiert wird. Ja, weil Achtsamkeit per se ist ja nicht was Heilsames. Ne?
Das heißt, das ethische Fundament ist für dich auch sehr wichtig.
Ja.
Und dann gibt es noch die sagen, ja, es braucht irgendwie Achtsamkeit auch für die ganz grossen Probleme, die wir im Moment quasi haben auf dem Planet. Umweltzerstörung, Krieg, Spaltung in der Gesellschaft, man redet nicht mehr miteinander, es gibt Gräben scheinen immer unüberwindbarer. Glaubst du, dass das tatsächlich so ist, oder setzt man da auch ein bisschen zu viel Hoffnung in Achtsamkeit und Meditation?
Nun, Achtsamkeit alleine reicht ganz sicher nicht. Also Achtsamkeit wird sowieso immer begleitet von einer inneren Haltung, von Freundlichkeit oder auch eine gewisse Weisheit. Eben, wofür setze ich die Achtsamkeit ein? Also das Ziel muss mir klar sein. Und Achtsamkeit ohne Wohlwollen, Güte und Mitgefühl macht für mich sowieso keinen Sinn. Also nur bloße Achtsamkeit. Also würde ich mal sagen, gibt's auch fast gar, ja, gibt's schon. Aber für mich ist es immer ein Verbund, Achtsamkeit, Wohlwollen, Mitgefühl, also die beiden plus Weisheit, also ein Verständnis davon, was ist auch gerade kontextbezogen oder wichtig und richtig, ja. Ein Wissen über ethische Integrität und vor allen Dingen auch ein Kontakt sein in Bezug auf meine Motivation.
Und wie stehst du so dem Wandel vom Buddhismus gegenüber, wo jetzt da in den Westen gekommen ist und wieder auf eine neue Kultur trifft? Oder hat sich ja irgendwie in Indien ist entstanden und dann ist er auf Tibet gekommen und ist dort etwas recht anders geworden, als in Indien war, auf China als Chan nochmal ein bisschen anders, auf Japan als Zen, auf Korea als... Also es ist ja immer auf eine Kultur getroffen, der Buddhismus, und hat sich ein bisschen gewandelt. Und im Moment passiert das auch so ein bisschen im Westen. Wie siehst du das, der Umgang mit Tradition versus Modernisierung?
Und ich denke auch, die Tradition waren immer auch ein Konglomerat von verschiedenen Richtungen. Also wenn man so schaut, Thailand, da war ja auch eine Zeit, in dem Buddhismus und Schamanismus zusammen durchaus praktiziert wurde in einem Kloster. Also so diesen reinen Buddhismus in Thailand gab es ja auch nicht. Da gab es ja auch Vermischung. Das hat man dann auch gesehen bei den Waldklöster in München. Auch die Regeln waren da so durchaus auch flexibel mit dem Vinaya. Ich denke, das ist eigentlich was Schönes, dass da eine Anpassungsfähigkeit da ist und das ja mit allen Richtungen so passiert. Die werden angepasst, die werden adaptiert und wenn dann zu mehr Klarheit, mehr Mitgefühl führt, dann ist es prima.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Aber bevor ich dich ziehen lasse, würde es mich noch wundern, wenn man mehr über dich erfahren will, wo findet man Informationen zu dir und deinen Kursangeboten?
Ja, über meine Webseite, dann gibt man meinen Namen ein, Isis Bianzano, und dann findet man das.
Und sonst ist es www.vipassana.com.
Nee, www.isisbianzano.ch. So, also mein Name und dann findet man das, ja.
Sehr gut. Eben, und unterrichtet tust du in verschiedenen Meditationszentren in der Schweiz und auch im Deutschland, glaube ich, auch noch, oder?
Also in Deutschland nur im Seminarhaus Engel, ja.
Aber findet man alles auf deiner Website. Ja. Wunderbar. Isis, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Bitteschön. Danke auch dir für die Einladung.
Merci vielmals. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Wie immer freue ich mich über Feedback oder Anregungen zum Inhalt oder Hinweise auf spannende Gäste. Kontaktdaten findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch oder kannst natürlich auch Insta oder Facebook benutzen. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.